Das sind fachlich neue Kennzahlen. Das ist nicht mehr nur Umsatz, Absatz, Preis oder Headcount und Krankenquote, sondern das sind Liter Diesel und Stickoxide und Stromverbrauch. Fachlich einfach neue Kennzahlen, die man erstmal fachlich durchdringen muss.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Twinside Podcasts. Ich spreche heute mit Christoph Hein, der sich als Network Coordinator bei der Deutsche Bahn intensiv mit der Digitalisierung beschäftigt und jede Menge Erfahrung mit der Rolle der Digitalisierung im Rahmen der nachhaltigen Transformation hat. Er ist außerdem regelmäßiger Gastredner bei Konferenzen und Podcasts, schreibt Artikel und Bücher und ist Dozent an verschiedenen Universitäten. Er ist sozusagen das Schweizer Taschenmesser bei der Deutschen Bahn für die Twin Transformation. Lieber Christoph, ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist und uns Einblicke in die nachhaltige und digitale Transformation eines der größten Unternehmen Deutschlands gibst. Herzlich willkommen.
Schön, dass ich da sein darf.
Christoph, ich weiß ja von dir, dass du ein Star Wars Fan bist, und wenn du deine Rolle bei der Deutschen Bahn mit einem Star Wars Charakter beschreiben müsstest, wer wärst du dann und warum?
Interessante Frage. Am liebsten wäre ich ja eigentlich Meister Yoda, aber da muss ich noch viel für lernen. Deswegen wird das leider nichts. Vielleicht doch ein bisschen Anakin Skywalker. Und zwar, indem ich hoffentlich nicht dem Bösen anheimfalle später, aber doch manchmal wie so ein bisschen so ein freies Radikal unterwegs bin, nach dem Motto, lieber um Verzeihung bitten, als um Erlaubnis zu betteln.
Sehr schön, vielen Dank dir. Nimm uns doch mal mit in deinen Alltag. Was machst du bei der Deutschen Bahn und welche Schnittpunkte hast du da mit den Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit?
Dazu muss man erstmal wissen, dass ich ja bei der DB Systel bin und die DB Systel sich einer agilen Transformation unterworfen hat. Mhm. Und quasi die klassische hierarchische Organisationsform abgeschafft hat und durch eine Struktur aus selbstverantwortlichen, eigenverantwortlich arbeitenden Teams ersetzt hat, sodass man in diesem Rahmenkonstrukt, was da geschaffen wurde, sehr frei jeder seine Arbeit selbst mitgestalten kann. Mhm. Und ich bin selber in so einem Netzwerk von Teams, die sich mit dem Thema Planung und Steuerung im Allgemeinen beschäftigen und dort eben in den verschiedenen Bereichen, im Bereich Finance, im Bereich HR, und eben auch immer mehr in dem Bereich Nachhaltigkeit, also wie man eben nachhaltige Unternehmenssteuerung gestalten kann. Und gleichzeitig gibt es eben auch viele Initiativen innerhalb der DB Systel, wie gesagt, eigenverantwortlich, wo man dann eben mitarbeiten kann und gewisse Themen einfach auch mit vorantreiben kann. Und da bringe ich mich auch an verschiedenen Stellen im Bereich Nachhaltigkeit ein.
Cool, danke dir für den Einblick. Wie kann man sich das vorstellen? Also das Thema der Nachhaltigkeit, kam das dann bei euch durch diese agile Organisationsform bottom-up oder war das eher was, das strategisch entschieden worden ist auf höchster Ebene, wo dann die verschiedenen Organisationseinheiten aufgefordert waren, sich damit auseinanderzusetzen?
Ich glaube, da gibt's gar nicht die eine Antwort für. Es ist eher das Thema, die Deutsche Bahn selber positioniert sich ja auch nach außen ganz klar über das Thema Nachhaltigkeit. Eine Mobilitätswende, eine nachhaltige Mobilitätswende kann ja nur mit der Deutschen Bahn gelingen, sodass das natürlich den ganzen Konzern durchdringt. Na, dann gibt's natürlich an anderer Stelle die regulatorischen Vorgaben, ESG, CSRD, Lieferketten-Schutzgesetz, wo man eben einfach regulatorischen Anforderungen unterliegt, die bedient werden müssen. Da unterstützen wir von unserem Team heraus auch bei einzelnen Projekten, die sich eben mit solchen Themen, mit dem Erfassen von Nachhaltigkeitskennzahlen beschäftigen. Und dann natürlich innerhalb der DB Systel gibt es auch da verschiedene Initiativen. Auch die DB Systel selber hat ja auch gewisse Hebel, um sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Mhm. Und da gibt es dann halt aufgrund der agilen Organisation auch so gewisse Bottom-up-Bestrebungen, die sich natürlich auch mit einem strategischen Ansatz auf Unternehmensebene gut verheiraten lassen, weil natürlich auch da gibt es von oben Ideen und Vorgaben zu mehr Nachhaltigkeit. Bei einem IT-Unternehmen hat das ganz spannende Fragestellungen und Herausforderungen, die das mit sich bringt, weil das halt doch sehr abstrakt ist, was man da macht. Ne? Das heißt, alles, was wir irgendwie in Rechenzentren oder bei uns halt vorwiegend auch in der Cloud betreibt, ist so abstrakt für den Einzelnen von dem tatsächlichen Impact, den das hat. Also es ist ja nicht mal mehr so, dass ich, wenn ich in der Cloud bin, habe ich ja nicht mal mehr so ein Rechenzentrum, von dem ich weiß, okay, da laufen Stromkabel rein oder ähnliches. Das ist ja noch viel, viel abstrakter. Mhm. Und da dann die Frage zu beantworten, was hat das für Auswirkungen, was wir da tun? Die Software, die wir da benutzen, die Art, wie wir Projekte machen, welchen Auswirkungen hat. Das ist so weit weg von dem, was man sich vorstellen kann. Da gibt's aber eben erste Schritte in die Richtung unter dem Thema dann Green IT, sich damit auseinanderzusetzen, wie man dem eben begegnen kann.
In vielen Gesprächen, die ich so führe, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung geht, heißt dann erstmal, was hat denn jetzt die Nachhaltigkeit mit der Digitalisierung zu tun? Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen und Einblicke geben, warum Daten denn tatsächlich helfen bei der nachhaltigen Transformation, allgemein und ganz konkret auch bei der Deutschen Bahn.
Naja, allgemein erstmal natürlich, wenn ich meinen ökologischen Fußabdruck reduzieren möchte, dann muss ich ja erstmal wissen, wo er überhaupt herkommt. Das heißt, sind Daten einfach essentiell, um zu sehen, was welchen Impact hat. Und dafür muss man auch erstmal diese Transparenz schaffen. Was ist denn jetzt unter ökologischen Aspekten schlimmer? Ist es die Avocado, die ich aus Südamerika mit dem Schiff importiere? Oder ist es das Schwein, was nebenan auf dem Bauernhof in der Matsche suhlt? Ja, was hat welchen Impact? Und wie definiert man auch Impact? Es gibt natürlich diese pauschale Kennzahl CO2-Fußabdruck, die ja zu Recht in der Kritik steht. Ja, weil sie eben ein bisschen zu kurz gesprungen ist. Aber damit wir diese Themen adressieren können, damit wir wissen, was wir tun und wie viel wir wo einsparen können, brauchen wir Daten, brauchen wir Transparenz. Und brauchen wir auch eine Vergleichbarkeit von Maßnahmen. Dafür sind Daten im Allgemeinen essentiell. Und bei der Deutschen Bahn natürlich genauso. Ja. Und einfach ein Unternehmen dieser Größe hat natürlich einen ganz anderen Hebel als jeder Einzelne. Also wenn man sich anguckt, wie viel Stromverbrauch eine Zugfahrt von München nach Berlin hat oder ähnliches. Und davon gibt's dann mehrere am Tag. Und da gibt's noch ganz viele andere Zugfahrten, die alle mit Strom fahren, mit Strom betrieben werden. Und da haben auch schon kleine Optimierungen eben einen großen Effekt.
Wenn man sich jetzt vorstellt, so was da an Regulatorik auf die Unternehmen zukommt, du hast vorhin schon CSRD und Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz als Beispiel genannt, stelle ich mir jetzt erstmal unheimlich komplex vor, das für so eine Deutsche Bahn, für so einen riesigen Konzern zu ermitteln. Also viele machen heute ja noch so Excel-basiertes Reporting, aber das wird ja bei euch vorne und hinten nicht mehr reichen, oder? Bei den ganzen Tochtergesellschaften.
Ja. Also natürlich gibt es einfach auch gerade im Bereich Nachhaltigkeit sehr, sehr häufig noch Excel, sowohl bei der Bahn, als auch bei ganz vielen anderen Unternehmen. Hat letztens auch erst eine Studie der BARC aus dem Frühjahr belegt, dass da ganz häufig bei Unternehmen eben noch Excel die Waffe der Wahl ist, um das Thema zu adressieren, weil es eben auch so wenig umfassende, fertige Lösungen gibt. Jeder propagiert zwar gerade, er hat eine fertige Lösung, aber ganz oft sind das eben Lösungen, die einzelne Teilaspekte umfassen. Ganz oft natürlich erstmal nur das Einsammeln der Daten. Ja, aber mit den gesammelten Daten, damit ist es ja nicht getan. Ich muss ja diese Daten eben dann auch verwenden, um damit irgendwas zu tun. Also ich habe dann diesen riesigen Datenschatz. Dann kann ich vielleicht mit den meisten Tools noch irgendwie die Reporting-Anforderungen erfüllen an ESG und ähnliches. Aber damit ist es ja nicht getan. Also damit hast du dann zwar irgendwie die Pflicht erfüllt, ja, aber wir müssen ja mehr tun, als nur zu sagen, wo wir schlecht sind. Wir müssen ja irgendwo alle was tun, um unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Das heißt, wir müssen diesen Datenschatz eben nehmen, als nicht als Endpunkt, ja, so das haben wir jetzt erreicht, Haken dran, erledigt, sondern als Startpunkt, um damit eben hin zu einer nachhaltigen Transformation des eigenen Unternehmens und damit der gesamten Wirtschaft halt eben zu kommen. Das heißt, wir müssen diese Daten nehmen, gucken, wo haben wir welche Hebel, was sind Quickwins, wo können wir schnell große Reduktionen erreichen, was sind Dinge, die wir langfristig angehen müssen, weil man kann natürlich auch eine Lieferkette oder ähnliches nicht über Nacht ändern. Ne? Man kann ja nicht über Nacht den kompletten Strom auf einmal aus Solar- und Windenergie oder so beziehen, ne? Sondern man muss sich dann eben diese Daten nehmen und muss damit einen Plan ableiten, einen Blick in die Zukunft schaffen, sich überlegen, welche Strategie möchte ich verfolgen, wie schnell möchte ich was erreichen, wie viel Geld bin ich auch bereit auszugeben, um nachhaltiger als Unternehmen zu werden, ja. Und möchte ich einfach nur das Minimalziel fahren? Möchte ich Net Zero haben? Möchte ich wirklich klimaneutral werden? Und das kann ich eben nur, wenn ich diese Daten als Chance, als Startpunkt nehme, um mehr damit zu machen und nicht einfach nur Haken dran, Regulatorik erfüllt.
Ja, sehr anschaulich. Und ich glaube, das ist schon mal ein Key Learning von heute auf jeden Fall, dass die Daten tatsächlich was mit der Nachhaltigkeit zu tun haben. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also habt ihr da intern alles gleiche Verständnis? Rennst du da offene Türen ein oder gibt's da auch noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten?
Also erstmal renne ich natürlich nicht alleine darum. Also es gibt ganz, ganz viele Menschen bei der Bahn, die mit ganz, ganz viel Herzblut auch sich dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben haben und da versuchen, was zu bewegen. Ja, und da gibt es auch ganz unterschiedliche Initiativen und das ist jetzt alles auch natürlich in der Findungsphase. Das muss ja auch alles zusammenwachsen und ineinander greifen. Und ich glaube, niemand ist gegen Nachhaltigkeit. Mhm. Ja, aber viele tun sich damit schwer, was kann ich tun? Im Privaten wie im Beruflichen. Im Privaten ist es ja auch, was ist jetzt richtig? Mache ich keine Kreuzfahrt mehr? Mache ich keine Fernreisen mehr? Kaufe ich nur noch vegan? Kaufe ich nur noch Hafermilch? Ne? Und was ist, ne, was soll ich tun? Das Gleiche gilt ja im Beruflichen auch. Das heißt, wenn man da sich jetzt vorstellt, wir haben eben eigenverantwortlich arbeitende Teams, die programmieren Software. Und dann können sich diese Teams ja eine eigene Strategie geben, wie sie arbeiten wollen. Sie können ihre Arbeitsweise selber gestalten. Dann wollen sie sich eben überlegen, wir wollen nachhaltiger werden. Da muss man ihnen, dann stehen sie natürlich sofort vor der Frage, wie werden wir nachhaltiger in unserer Arbeit, ne? Verwenden wir kein Python mehr als Programmiersprache, sondern programmieren alles in C, weil das angeblich nachhaltiger ist. Oder verwenden wir keinen Data Lake mehr, sondern nur noch ein Data Warehouse. Oder. Und da muss man Möglichkeiten schaffen, auch wieder mit Daten Transparenz zu schaffen, den Steuerungsmechanismen an die Hand zu geben, damit sie das eben auch beurteilen können, damit sie transparent vergleichbar beurteilen können, okay, welche Maßnahmen können wir ergreifen, um nachhaltiger zu werden.
Zu den Daten, sagt sich ja immer so leicht, Daten sind das neue Gold, Daten sind wichtig, Daten braucht man für die Nachhaltigkeit. Vielleicht können wir es noch ein bisschen konkretisieren für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich das noch nicht so richtig vorstellen können. Um was für Daten handelt es sich hier? Worüber sprechen wir da?
Das ist ein bunter Strauß erstmal an Daten natürlich. Und das ist, glaube ich, auch das, was es so am Anfang so schwierig macht, wenn man beginnt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ist es so schwierig. Es sind ganz viele Daten, die man vorher noch nicht erhoben hat. Mhm. Das sind fachlich neue Kennzahlen. Das ist nicht mehr nur Umsatz, Absatz, Preis oder Headcount und Krankenquote, sondern das sind Liter Diesel und Stickoxide und Stromverbrauch und fachlich einfach neue Kennzahlen, die man erstmal fachlich durchdringen muss, damit man auch ein gewisses Verständnis dafür entwickelt. Und das ist die eine Herausforderung, dann erstmal fachlich und das andere dann wieder eher ein technisches Problem. Die stehen halt auch nirgendwo. Ne? Also meine Absatzzahlen, die kommen irgendwie aus meinem ERP-System oder meine Vertriebszahlen kommen aus meinem CRM-System oder aus irgendwelchen Logistiksystemen. Und für diese Kennzahlen gibt es ganz oft einfach noch keine einheitlichen Systeme. Ne, die muss ich mir irgendwie zusammensuchen, die muss ich mir vielleicht auch von meinen Lieferanten irgendwie liefern lassen, die muss ich mir vielleicht von meinen Lieferanten per E-Mail eine Excel-Tabelle schicken lassen, wo die mir gewisse Kennzahlen, die ich brauche, liefern. Das heißt, ich habe sowohl die fachliche Herausforderung und die technische. Und also entweder gibt es in den Unternehmen auch noch gar keine Menschen, die diese Expertise haben, weil man das einfach nicht gebraucht hat, gerade bei der Deutschen Bahn zwar schon, ne, aber gerade in kleineren Unternehmen, gibt es keine extra Abteilung für das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, es wird dann ganz oft irgendwie in der HR-Abteilung oder in der Finanzabteilung abgeladen. Das heißt, die Leute müssen sich da neues Wissen drauf schaffen zu diesen Kennzahlen. Ja? Oder umgekehrt, es gibt schon Abteilungen für Nachhaltigkeit, die sind aber noch nicht so damit konfrontiert gewesen, IT-Systeme zum Beispiel zu haben. Das heißt, da müssen dann eben, muss auch ein neues Verständnis dafür geschaffen werden, wie man mit einem IT-System umgeht. Ne? Eine Finanzabteilung, die haben ihre BI-Systeme, die haben ihre Controlling-Systeme seit Jahrzehnten, die wissen, wie man fachliche Anwendungsverantwortung hat. Ja, das ist in solchen Abteilungen ganz oft einfach noch nicht der Fall, weil die einfach mit diesem Thema noch nie konfrontiert haben. Warum auch? Das war bisher nicht notwendig.
Das heißt, wenn Daten der Schatz sind und das neue Gold, dann braucht man erstmal jede Menge Schatzsucher und Schatzsucherinnen, die diese Daten erstmal im Unternehmen ausfindig machen, erfassen, ermitteln und diese dann im besten Fall später sauber irgendwo reporten, wo die zusammenfließen und wo man dann Auswertung darauf basierend machen kann.
Das ist ein sehr schönes Bild, ja.
Wie kann man sich das denn bei der Deutschen Bahn vorstellen? Also du hast gerade gesagt, es gibt in kleineren Unternehmen so Nachhaltigkeitsabteilungen oder das sind auch Erfahrungen, die ich bestätigen kann, dass gerade bei kleineren mittelständischen Unternehmen oder bei mittelständischen Unternehmen mit ein paar hundert Mitarbeitern, da gibt es eben nicht die großen Teams, da hat man im besten Fall 2-3 Leute, die sich darum kümmern. Wie läuft es bei euch dann ab, wenn ihr so viele Tochtergesellschaften habt? Ihr habt ja jede Menge Daten und die fließen irgendwo zusammen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie groß ist euer Nachhaltigkeitsteam dann?
Ja, es gibt ja auch nicht das eine Nachhaltigkeitsteam. Ne? Also das ist ja wiederum der Konstruktion des Konzerns geschuldet. Das sind ja rechtlich eigenständige Gesellschaften darunter, die auch erstmal ihre ganz eigenen Reporting-Anforderungen haben. Dann gibt es ja auch, das ist ja auch kein Geheimnis, Gesellschaften, die in mehreren europäischen oder außereuropäischen Ländern vertreten sind, die haben wieder ganz andere Anforderungen. Das heißt, es gibt nicht den einen Masterplan, der da alles zusammenführt. Es gibt eben dezentrale Lösungen, es gibt zentrale Lösungen, wo eben gewisse Kennzahlen, die auf zentraler Ebene gebraucht werden, von den Gesellschaften eingefordert werden. Und es gibt aber auch dezentral, in jeder Gesellschaft gibt es wieder Leute, die sich mit dem Thema Sustainability beschäftigen.
Wie kann man sich das vorstellen? Also wie fließt das Ganze dann zusammen? Weil das sind ja dann unheimlich viele beteiligte Parteien und Personen dran. Wie schafft ihr es dann, dass das Ganze zusammenfließt? Also technisch und auch organisatorisch?
Naja, organisatorisch, wie in jedem anderen Konzern auch. Es gibt einfach gewisse Daten, die muss dann jede Gesellschaft halt an den Konzern liefern, ne? In irgendeiner Form, entweder über Schnittstellen oder über Excel.
Da sind wir wieder bei der guten alten Excel-Tabelle.
Ja, es ist halt der flexibelste und einfachste Weg. Es ist ja auch erstmal per se, finde ich das gerade im Umfeld von Nachhaltigkeit auch gar nicht schlimm, da auf Excel zu setzen, weil es gibt halt eben kaum standardisierte Systeme, kaum standardisierte Schnittstellen. Also bevor man sich da in der darin vergräbt, versucht, irgendwelche Systeme, die einen Teil der Kennzahlen abbilden, automatisch anzubinden, dann hast du aber in den verschiedenen Gesellschaften vielleicht wieder unterschiedliche Systeme. Ja? Und das dann alles wieder zusammenzubringen, dann lieber eine standardisierte Excel-Tabelle, weil es ist ja auch eine überschaubare Detailtiefe. Also es ist jetzt ja nicht so, dass da irgendwie 1 Million Datensätze geliefert werden müssen. Es gibt da eine gewisse Menge an Kennzahlen, es gibt einen gewissen Detaillierungsgrad, aber das war's. Also das ist alles, was man auch gut in der Excel-Tabelle handeln kann. Es gibt auch, gerade wenn man auch erstmal nur die Rohdaten einsammelt, ohne da jetzt irgendwie abgeleitete Kennzahlen in die Excel-Tabelle, also ohne Formeln, ja, dann ist es auch erstmal nicht schlimm, über Excel da Daten einzusammeln.
Okay. Jetzt stelle ich mir gerade vor, diese dezentrale Organisation, da arbeiten viele Menschen ja drin. Also würdest du sagen, diese nachhaltige und digitale Transformation benötigt auch ein Stück weit ein anderes Mindset?
Ja, also natürlich, also du brauchst natürlich das Verständnis bei den Leuten, dass sie gewisse Dinge, das ist einfach eine neue Betrachtungsdimension der Arbeit. Es geht jetzt nicht mehr nur um Time und Budget und Scope, dieses klassische Dreieck, sondern Nachhaltigkeit ist eigentlich eine vierte Dimension da drinne, die eben auch berücksichtigt werden muss, ne? Die nicht unmittelbar eben auf Budget zum Beispiel geht, da sind wir ja noch nicht. Also das heißt, es ist eigentlich die vierte Dimension, die man eben da jetzt betrachten muss bei seinen Projekten. Das heißt, und das muss man erstmal natürlich in das Mindset, ja, in den Kopf kriegen, und natürlich braucht man dazu auch eben die Daten, die Möglichkeiten, das überhaupt auch danach steuern zu können.
Ja.
Also wenn ich das nicht betrachten kann, wenn ich nicht weiß, was ich machen muss in meinem Projekt, um nachhaltiger zu sein, dann bringt mir das Mindset halt auch nichts, ne?
Absolut, ja. Und wie stellt ihr sicher, dass dieses Wissen in den Köpfen ankommt? Also, dass die Leute wissen, auf welches Ziel man zuarbeitet, welche Daten es braucht. Was sind da Tipps und Tricks, die ihr vielleicht auch anderen oder die du anderen Unternehmen mitgeben könntest?
Also wir sind da ja auch noch nicht am Ende, ne? Also wir sind auch am Anfang, und du musst einfach den Leuten Begegnungsmöglichkeiten schaffen. Wir hatten gerade bei der Bahn letztens ein Inhouse-Event, wo wir aus den verschiedenen Gesellschaften die Leute zusammengekommen sind, die sich mit das Thema begeistern, die sich mit dem Thema beschäftigen, und einfach Austauschmöglichkeiten schaffen, Ideen austauschen und die Zusammenarbeit zu dem Thema fördern. Ne, das ist, glaube ich, das, was du erstmal machen musst. Das ist ein langwieriger Prozess, das ist ein Marathon und kein Sprint. Das ist nichts, wo du sagst, jo, wir haben jetzt hier eine neue Direktive und damit sind wir jetzt automatisch nachhaltig, sondern es ist ein langer Weg, das in die Köpfe der Leute reinzubekommen, dass es auch einfach bei allem Handeln mitgedacht wird.
Jetzt ist eine Erfahrung von mir, die sich so durch meinen Berufsalltag zieht, dass es zwar sehr wichtig ist oder dass es unheimlich wichtig ist, dass die Leute motiviert sind, dass die Leute an einem Strang ziehen, aber häufig scheitert es dann schon daran, dass Management dieses Bewusstsein noch gar nicht da ist. Und das Management ist ja dann auch dafür verantwortlich, dass es den Rahmen schafft, dass die motivierten Leute da ihre Arbeit machen können, dass es eben diese Austauschformate gibt, wie du gesagt hast, dass die Leute zusammenkommen. Wie würdest du die Rolle des Managements für diese Transformation beschreiben?
Also ich persönlich halte das auch für wichtig, dass das passiert. Ich empfinde das auch so, dass das bei der Bahn, also aus meiner Wahrnehmung heraus, ist das auf jeden Fall so. Das Thema wird auch vom Management gefördert und gepusht. Ja, also aus meiner Sicht Ist das wichtig und aus meiner Sicht passiert das bei der Bahn?
Wie kann man sich das vorstellen? In der klassischen Unternehmensvorstellung denkt man da häufig an Betriebsversammlungen. Dann steht vorne der Herr Lutz und sagt, Nachhaltigkeit ist bei uns jetzt ein Mordsthema. Nimm uns doch da mal mit hinter die Kulissen. Wie sieht das aus? Wie wird das dann erlebbar?
Durch Initiativen, durch Anreizsysteme, dass man beispielsweise für intern Ideen pitchen kann, für Projekte, die auf das Thema Nachhaltigkeit einzahlen. Das Management lobt dann irgendwo Budgets aus und dann kann man drauf pitchen und kann sagen, ey, ich habe eine Idee eben explizit für das Thema Nachhaltigkeit oder dann auch verschiedene interne Awards und ähnliches, die eben auch unter dem Bereich Nachhaltigkeit vergeben. Also dass man wirklich einfach dadurch ein bisschen incentiviert,
ja,
aber auch indem eben das Management, auch die Konzernleitung, das Thema einfach glaubhaft und authentisch auch selber rüberbringt. Sei es sowas wie, dass der, ich das richtig im Kopf habe, der Richard Lutz, glaube ich, sogar auf den Firmenwagen verzichtet hat, so ich das mal verstanden habe. Ne, davon wird Deutschland nicht nachhaltig, aber es ist eben
ein Zeichen.
Es ist ein Zeichen, ja. Und das ist, glaube ich, das, was da sehr authentisch einfach aus meiner Sicht passiert. Es ist ja generell so bei der Bahn, wir fahren alle, unsere Dienstreisen erfolgen logischerweise mit der Bahn. Ja.
Ja.
Also von uns allen, das sieht man auch, wenn man auf LinkedIn zum Beispiel den ganzen Vorständen der verschiedenen Gesellschaften folgt, die da ja alle, nicht alle, aber viele eben eine gewisse Social-Media-Präsenz haben und das eben auch zeigen und damit eben auch Zeichen setzen. Also für mich setzen sie damit eben Zeichen zu dem Thema, für das Thema Nachhaltigkeit unter anderem.
Ja, und ich denke, das ist eben enorm wichtig. Aber schöne Vorstellung auf jeden Fall, wie die Vorstände der Deutschen Bahn da im Zug fahren, gefällt mir. Du hast vorhin ja auch das Thema Green IT angesprochen. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen, was bedeutet denn Green IT und was sind da konkrete Fragestellungen, wie auch Green IT das Thema Nachhaltigkeit und Ressourcenverbrauch positiv beeinflussen kann?
Meine Lieblingsgeschichte dazu ist immer die Diskussion um die grünste Programmiersprache. Also wenn man dann, ich sage immer, ich finde die Diskussion, ob man jetzt Python unter Nachhaltigkeitsaspekten noch verwenden sollte, nicht. Ich finde die Diskussion wichtig. Das Ergebnis ist quasi egal, weil es da keine eindeutige Antwort drauf gibt. Aber ich finde die Diskussion wichtig, weil man sich dann eben mit der Frage auseinandersetzt, was hat welchen Impact, ne? Also so Dinge, die wir heutzutage einfach durch Cloud und Co., das ist so abstrakt geworden. Wir haben so viele Terabyte an Speicherplatz. Wir löschen keine Daten mehr. Wir haben eine unendliche Datenredundanz an jeder Ecke. Und sei es nur die Tatsache, dass keiner von uns mehr heutzutage E-Mails löscht. Ne? Als ich vor über 20 Jahren, vor 25 Jahren also meine erste E-Mail-Adresse hatte, bei web.de, da hatte ich irgendwie keine Ahnung. Da konnte ich, glaube ich, 50 E-Mails speichern oder so.
Ja.
Da musste man regelmäßig ausmisten.
Ja.
Heute habe ich ja bei jedem privaten E-Mail-Account irgendwie ein Terabyte oder keine Ahnung, oder 150 Gigabyte Speicher. Das ist einfach so ein absurd viel Speicherplatz, den man da hat, so dass niemand von uns mehr, wir löschen keine Newsletter mehr. Newsletter, die wir entweder gar nicht lesen oder die Angebote für die nächste Woche haben, die löschen wir nicht mehr. Ja, die heben wir auf bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und das ist ja im Beruflichen genauso. Ne? Und wir haben immer noch die 47. Version einer Excel-Tabelle irgendwo rumliegen und wir schicken uns die Excel-Tabellen immer noch per E-Mail hin und her und wir speichern Daten über Jahre zurück und ähnliches. Und all das kostet Strom, kostet Rechenkapazität, hat damit einen Einfluss auf das Thema Nachhaltigkeit. Ja, und ich weiß es nicht mehr genau, ich habe es letztens gehört, wie groß der Anteil am weltweiten Stromverbrauch von Rechenzentren inzwischen ist. Ja, es ist auf jeden Fall im Prozentbereich, nicht im Promillebereich. Ja, das heißt, das ist ein enormer Faktor, den es hat. Ne? Das geht im Detail weiter mit, wir machen einfach Reply All bei jeder E-Mail und schicken es an 40 Leute und das hat, obwohl es nur 3 brauchen. Ja? Und auch da, ich kenne da nicht die Antwort und ich sage auch nicht, soll es nicht mehr Reply All drücken. Ich sage einfach nur, man muss sich bewusst machen, was all diese einzelnen Dinge bei wie viel Milliarden Arbeitnehmern weltweit, ja, was das halt für einen Impact hat. Ja? Also die einzelne E-Mail hat keinen Impact, aber die Milliarden an E-Mails, die jeden Tag verschickt werden an die Milliarden Empfänger,
ja,
das hat schon einen Impact. Und das ist, glaube ich, was Green IT da erstmal machen muss, erstmal überhaupt einfach sich bewusst werden, dieses weg von diesem Abstrakten, das ist alles irgendwo in der Cloud und das betrifft mich nicht, hin zu, okay, alles, was ich da tue, hat einen Impact. Jedes YouTube-Video, was ich mir halt immer wieder neu streame, statt es lokal auf meinem Rechner zu haben, hat einen höheren Fußabdruck. Streaming hat einen höheren Fußabdruck. Streaming in 8K hat noch einen höheren als in SD. Ich will ja nicht sagen, wir sollen irgendwas davon. Ich meine, ihr müsst einfach erstmal nur bewusst machen, was das alles bedeutet, weil es so abstrakt ist, dass man es gar nicht mehr realisiert.
Ja, absolut. Und wie du sagst, ich finde im Alltag dieses Bewusstsein geht einem dann ein Stück weit verloren. Und das wäre schon mal ein wichtiger Ansatz, dieses Bewusstsein wieder zu schaffen. Und ich frage mich auch, ob man in Unternehmen da Anreize schaffen kann. Oder habt ihr da Tipps oder Tricks für andere Unternehmen, wo ihr sagt, hey, beim Thema Green IT, das sind low-hanging fruits, die kann man eigentlich relativ schnell durchsetzen. Laptop zuklappen wird ja keine Lösung sein, den brauchen wir am Ende des Tages doch immer noch zum Arbeiten.
Na gut, der einfachste Weg, der ganz pragmatische, einfache Weg ist natürlich, die Hardware einfach länger benutzen.
Ja.
Ne? Also nicht jedes Jahr ein neues iPhone oder ein neues Android-Gerät. Ne? Wenn du halt aus einem Jahr 5 Jahre machst, also Hardware nicht mehr so durchtauschen beispielsweise. Ne?
Ja.
Einfach sich bewusst machen, wer welche Informationen wie braucht, wie man das verteilt. Ne? Aber das ist alles auch einfach noch am Anfang. Und es ist halt auch super schwer messbar. Ich habe mir da selber auch schon persönlich Gedanken darüber gemacht, wie man zum Beispiel Software miteinander vergleichen kann. Und das ist super, super schwierig, weil es halt auch so abstrakt ist.
Absolut, ja.
Ne, also wenn du sagst, es muss ja wahrscheinlich einen Unterschied geben zwischen einer relationalen Datenbank, einem Data Lake und einer In-Memory-Datenbank von ihrem ökologischen Fußabdruck. Gibt es mit Sicherheit einen Unterschied. Ich selber weiß noch nicht, wie man ihn sinnvoll vergleichbar macht, um dann eben zu entscheiden, in welchem Projekt welche Variante vielleicht die unter ökologischen Aspekten die bessere wäre.
Ja, unheimlich schwierig und vielschichtig diese Antwort wahrscheinlich. Und auch die zeigt wieder, ohne intelligente Datenauswertungstools hat man da ja keinerlei Chance, da zu einer Antwort zu kommen. Und ich glaube, auch das zeigt wieder, das Potenzial der Daten ist da groß. Aber am Ende des Tages, es fängt, glaube ich, ganz häufig mit dem Bewusstsein an, in der Belegschaft, im Management. Was würdest du vielleicht auch so als jemand, der da schon sehr tief drin ist und bei der Deutschen Bahn haben wir gelernt, läuft da auch schon einiges. Was würdest du vielleicht anderen Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, die nicht so viel Personal zur Verfügung haben, raten? Wie sie die Transformation, die digitale und die nachhaltige, also die Twin Transformation angehen können?
Also das Wichtigste ist erstmal, nichts tun ist keine Option. Also nicht nur wegen den regulatorischen Anforderungen, sondern weil, wenn wir alle ein Interesse daran haben, dass unsere Enkelkinder noch einen Planeten haben, auf dem man leben kann, ist es einfach, auch wenn das Wort böse ist, immer so einen negativen Touch hat, das ist alternativlos, sich damit zu befassen. Und es wird auch natürlich immer mehr eine Frage für das Überleben des Unternehmens, weil wenn mein Geschäftsmodell einfach da nicht mehr zur Zeit passt, also die Unternehmen müssen sich hin zur Nachhaltigkeit transformieren. Da führt einfach kein Weg dran vorbei. Ja, und wenn man das erkannt hat, dass es einfach nicht irgendwie eben halt ist, ich muss den Haken setzen bei diesem einen Bericht, ja, sondern ich muss mein Unternehmen zur Nachhaltigkeit hin transformieren. Wenn dieser Schritt geschafft ist, dann muss man das individuell entscheiden, wie man damit umgeht, ob man sich externe Hilfe holt, ob man das Know-how intern aufbaut, wie man das gestaltet. Da gibt's nicht den Königsweg. Ne? Man muss sich einfach nur bewusst machen, ich mache nicht einfach nur diese Regulatorik, sondern ich möchte mein Unternehmen damit auch hin zu einem nachhaltigen Unternehmen hin entwickeln und eine nachhaltige Unternehmenssteuerung etablieren.
Ja, und was ich da wahrnehme in ganz vielen Gesprächen ist, dass viele Unternehmen, also selbst wenn sie wissen, das Thema Nachhaltigkeit wird für uns jetzt immer wichtig, weil die Banken üben Druck aus, die Konsumenten, die Käufer, alle haben Ansprüche ans Thema Nachhaltigkeit bei den Unternehmen, die dann häufig gar nicht wissen, wie fange ich an, die so einen Unterstützer brauchen bei dieser Transformation, der sie begleitet, der sie unterstützt und Tipps gibt, Hilfestellung gibt. Was würdest du vielleicht sagen, welcher Charakter, um da nochmal bei der Eingangsfrage zu bleiben, welchen Charakter brauchen jetzt die Unternehmen am dringlichsten für diese Transformation? Wer kann da am besten helfen von Star Wars?
Im Zweifelsfall Han Solo.
Und warum?
Weil du musst nicht der Schlauste sein, du musst nicht am meisten wissen. Ja? Du musst einfach pragmatische Lösungen finden, um dich dem Thema zu nähern. Ne? Du musst einfach auch mal out of the box denken und eben neue Wege gehen und einfach auch mal was riskieren. Ne?
Ja.
Also du kannst natürlich auch ein fröhliches Weiter so machen. Das geht bestimmt auch noch 5 Jahre gut, es geht vielleicht auch noch 10 Jahre gut, es geht vielleicht sogar noch 15 Jahre gut für dich als Unternehmen. Ja, aber dann ist irgendwann halt Essig.
Ja.
Und da musst du einfach bewusst das Risiko eingehen, ja, und den Sprung ins Ungewisse wagen. Und deswegen sage ich Han Solo.
Das gefällt mir sehr gut. Also Fazit und Key Learning. Man muss nicht alles wissen. Man muss einfach anfangen.
Genau.
Lieber Christoph, die Folge mit dir hat mir sehr viel Freude bereitet. Vielen Dank für die Einblicke in deinen Berufsalltag, in die Welt der Digitalisierung, der Nachhaltigkeit, des Mindsets. Was ist Green IT? Ich glaube, wir haben hier einige Tipps und Tricks mitnehmen können und noch viel deutlicher verstehen können, nicht nur was beschäftigt die Deutsche Bahn bei der Twin Transformation, sondern sogar hin bis zu wie bewegen sich die Vorstände der Deutschen Bahn fort. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank dir für deine Zeit und die Einblicke.
Gern geschehen.